Grazer Kleinstadtkaleidoskop. Ein Geschichtensammelsurium, den Menschen von hier gewidmet. Nicole Müller ist im schönen Maisdorf aufgewachsen. Während Schulzeit und Studium zog es sie immer wieder in die großen pulsierenden Städte. Doch sie blieb sich ihrer Wurzeln treu. Mittlerweile steht sie beruflich mitten im Leben, ist Mutter dreier Mädchen, Initiatorin des Ballenstädter Vereins Heimat bewegen und für die Robert-Bosch-Stiftung als Neulandgewinnerin unterwegs. Welche Erfahrungen haben sie geprägt? Wo gab es Brüche? Wo Perspektivwechsel? Und was kann uns denn widerfahren, wenn wir es wagen, Neuland zu betreten?
Du bist ja ursprünglich aus Maisdorf. Und ich selber habe ja Erinnerungen an Maisdorf. Die sind Maisdorfer Bad, Kirschenessen mit dem Fahrrad dahin, ganzen Sommer über baden. Und meine schönste Erinnerung ist eigentlich Dirty Dancing im Zeltkino. Was sind deine Kindheitserinnerungen daran?
Ja, also ich habe ganz viele Kindheitserinnerungen an Maisdorf, vor allen Dingen an die Zeit so vom Alter, ich würde mal sagen 4 bis 10, ja, so das Alter. Da habe ich gewohnt in der Jugendherberge in Maisdorf. Also da bin ich so ein Stück weit aufgewachsen vom 4. oder 5. Lebensjahr, das weiß ich gar nicht mehr so genau, bis zur Wendezeit. Meine Eltern waren dort Herbergsleiter, also meine Mutter war Herbergsleiterin und mein Vater sozusagen Hausmeister. Und ja, da haben wir halt mitten im Wald gewohnt und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Ronja Räubertochter, weil so war das Leben da tatsächlich. Meine Eltern waren halt eingebunden den ganzen Tag, 24 Stunden rund um die Uhr. Und ich war auf der einen Seite sehr selbstständig und konnte da in Wald, Feld und Flur spielen und konnte aber auch genauso mit den vielen Jugendgruppen und Menschen, die dort zu DDR-Zeiten, war ja da wirklich dolle viel los, es war dolle belegt, da auch überall mit Mank spielen. Und das hat mich sehr stark geprägt. Also ich denke mal, das hat auf der einen Seite mich dahingehend geprägt, dass ich halt gern unter Menschen bin und gut auch mich an jeden so anpassen kann, ja, gut in eine Gruppe integrieren kann. Und auf der anderen Seite auch mein Selbstbestimmungsdrang extrem ausgeprägt, weil das war schon eine andere Kindheit, als ich das heute erlebe, auch mit meinen eigenen Kindern. Ich will jetzt nicht sagen, also ich wurde nicht vernachlässigt, aber es ist halt schon, wenn die Eltern nicht so präsent sind und mit Arbeiten beschäftigt sind, dann haben die natürlich auch nicht so den Blick, was stellt denn das Kind den lieben langen Tag an, ja? Und von daher war ich da gut auf mich allein gestellt, hatte dort auch in der Nachbarschaft, also gibt es ja den Falken noch daneben und das Bettenlager gab es dort noch, das ist ja jetzt so eine Bowlingbahn. Da haben auch Familien gewohnt mit Kindern und wir waren dann halt so eine Gang, ja, so eine Truppe und von daher ich auch nicht alleine und wir haben natürlich alles das so gemacht, was Kinder so machen, ja, an Dummheiten und ausprobieren und rumstreunern, aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, dass wir das selbst gut können und dass wir uns selbst, wenn wir auch mal Mist gebaut haben, da selbst wieder rausholen müssen, ohne die Hilfe der Eltern. Und das hat mich sehr stark, denke ich, in meiner Selbstständigkeit und auch in meiner Selbstbestimmung geprägt, die auch bis heute noch sehr stark vorhält. Ja? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst jetzt dies und das machen, dann gehen bei mir gleich die Alarmglocken an.
Da haben wir was gemeinsam, weil ich bin ja in der Apfelallee aufgewachsen, hier in Ballenstedt, und wir waren auch so eine Gang, weil ja da nur Familien gebaut haben, die auch alle schon Kinder hatten. Und alle, wir waren eigentlich fast alle im gleichen Alter und wir haben da halt auch nur, also nicht Unsinn will ich nicht sagen, aber wir sind halt auch sehr selbstbestimmt aufgewachsen. Dann hatten wir auch noch diese Trasserohre, die hoch bis zur Parteischule gingen und da haben wir eigentlich unser Leben drauf verbracht, auf diesen Rohren. Ja, und sag mal, und wie bist du dann, du bist dann in Maisdorf zur Schule gegangen, oder?
Genau, ich bin in Maisdorf zur Schule gegangen, also in den Anfangsjahren war das noch so, dass so, ich glaube, erste bis dritte Klasse, genau, da habe ich ja noch in der Jugendherberge gewohnt. Da hat mich dann immer der Schulbus abgeholt, so als fast einziges Kind von ganz hinten aus dem Wald. Oder ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Das war ja, also das ist genau das Gleiche, ja, relativ weite Strecke hat man die Kinder dann auch alleine mal losgeschickt. Und bis zur 4. Klasse. Und dann kam ja, also das war so bei mir genau die Wendezeit, dritte, vierte Klasse. Da ist dann auch die Schule, die ja bis zur 10. Klasse ging, früher in Maisdorf auch eingeschrumpft oder eingegrenzt worden bis zur 4. nur. Und dann stand es eben an, die Schulform zu wechseln von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Und da war es eigentlich so, dass die vom Schuleinzugsgebiet, dass wir hätten nach Aschersleben gemusst aufs Gymnasium. Da haben sich aber unsere Eltern alle gemeinschaftlich für eingesetzt, dass wir das nicht müssen, weil doch der Weg recht weit ist und Ballenstedt ja quasi im Nachbarort, zwar ein anderer Landkreis, aber eben von der Nähe her doch wesentlich günstiger. Und so sind wir dann eigentlich alle, die aufs Gymnasium gegangen sind, dann ab der 5. Klasse nach Ballenstedt gekommen. Und da war dann für mich auch so der Schnitt, dass ich doch immer mehr auch in Ballenstedt Zeit verbracht habe. Im Maisdorf war das, wie gesagt, in der früheren Kindheit eher so, dass ich da mit Großeltern und Jugendherberge eben viel Zeit verbracht habe. Aber dann ab der fünften Klasse kamen dann auch ja neue Freundschaften hinzu durch den Wechsel. Und wir hatten einen sehr starken Klassenverband, so wie ich das rückblickend auch immer noch im Gefühl habe, schon von Anfang an, und haben da sehr, sehr viel auch miteinander gemacht, also bis zur 12. Klasse hin, sodass ich an Maisdorf selbst ab meinem 12. Lebensjahr kaum noch Erinnerungen habe. Also da sind wir dann ja auch umgezogen in eine andere Wohnung, ein anderes Haus, auch nach Maisdorf rein. Aber da habe ich mich schon gar nicht mehr so großartig aufgehalten. Und dann war halt Ballenstedt so das Revier, anfangs immer nur in den Freistunden, ja, dass man dann hier irgendwo rumgestreucht ist. Und dann mit zunehmendem Alter, dann kam so dieses übliche, ja, bei einer Freundin übernachten. Und ja, da war ich halt viel, viel in Ballenstedt und habe auch noch ganz viele Orte in Erinnerung, die es heute nicht mehr gibt. Nicht alle, also wahrscheinlich nicht so alles, was du noch so kennst von früher, aber vieles, was mittlerweile ja auch gewichen ist, war halt damals noch da. Das war ja so Anfang der 90er.
Deine Eltern sind dann aus der Herberge raus, weil die Wende kam? War das der ausschlaggebende Punkt? Ja, oder?
Genau. Also mit der Wendezeit wurden ja viele Sachen umstrukturiert und dann ist die Jugendherberge, ich weiß gar nicht, ob die hieß früher auch Jugendherberge, aber die ist dann ja an dieses Deutsche Jugendherbergswerk überführt worden und viele Posten, die zu DDR-Zeiten besetzt waren, wurden dann ja anderweitig wieder vergeben. Also sprich, meine Mutter wurde da gekündigt, ja, und wir sind dann, ja, mussten dann auch dort ausziehen, weil die Wohnung eben in der Jugendherberge ja daran gebunden war, dass man dort Herbergsleiter ist. Und mein Vater hatte schon ein bisschen eher sogar auch schon, weil sich das so abzeichnete, auch einen anderen Job. Der ist Elektriker, der hat in Nachterstedt gearbeitet. Ja, und dann sind wir nach Maisdorf reingezogen, beziehungsweise im Prinzip an die ganz andere Seite von Maisdorf, Richtung zur Hohe hin, wohnen meine Eltern ja heute noch, direkt neben meine Großeltern. Das war schön für mich, weil für mich war dieser Wegzug aus dem Wald und aus der Jugendherberge doch sehr einschneidend und ganz, ganz furchtbar. Und von daher war es dann schön, neben den Großeltern zu wohnen.
Ich muss noch mal kurz fragen, hast du Erinnerungen an Maisdorfer Bad? Weil das ist für alle Ballenstädter präsent, glaube ich.
Ja, natürlich. Also das Maisdorfer Bad war ja quasi das erste Objekt, was, wenn man von der Jugendherberge nach Maisdorf reinfährt, dann auf der Bildfläche erscheint. Von daher war ich da auch sehr häufig. Mein Opa, der war dort, der hat immer diesen Parkplatz bewacht und hat die
ordentlich Geld eingenommen
für den Parkplatz genommen. Und da habe ich natürlich, also die allein von der Fülle, also an Besuchern, ja, also manchen Sommern, dass ich mich erinnere, die Wiese gegenüber vom Parkplatz weit bis hinter Richtung Selketal, voll mit Autos, ja, wunderschöne Momente mit den Klassenkameraden, oder dass man auch sagt oder sich erinnert, 15. Mai war immer so der Stichtag, das Freibad macht auf und wir waren halt alle da, ja, also jetzt heutzutage 15. Mai, 16 Grad Wassertemperatur.
Da würden wir nicht mehr losgehen, ja, aber es liegt eher am Alter.
Nicht mehr losgehen, genau, und das war für mich auch so die Zeit, so mit den ersten, naja, Liebeleien oder mit den Jungs, die man dann so toll fand, ja, aus Ballenstedt, die so ein bisschen älter sind und auch auf der Sekundarschule waren, da ist man natürlich immer ins Freibad gefahren, weil man wusste, die trifft man da alle.
Ja, da war doch Christian sicherlich auch schon dabei.
Da war Christian bestimmt dabei, aber Christian kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Da war der für mich noch nicht so interessant. Also so in der Zeit, da war ich vielleicht 13, 14, da habe ich viel mit den Jungs und Mädchen aus der Sekundarschule Zeit verbracht, gerade in Maisdorf. Ja, die sind dann da auch immer mit dem Mopeds hingefahren und ja, und hatte auch, also das kommt auch noch mit rein. Ich war ja Rettungsschwimmer zu der Zeit und hatte da dann auch immer mal so ein bisschen wie Praktikum, dass man da ein bisschen mit gucken durfte. Und ich habe da auch im Kiosk, den es dort gab, im Hubertus Softeis verkauft. Also ja, da kommen schon so ein paar Erinnerungen zusammen.
Oh ja, bei uns auch. Bei mir auch. Ich war da immer mit meiner Oma und meiner Schwester und ach, mit Hinz und Kunz.
Ja.
Und nachdem du dann hier, oder beziehungsweise bist dann hier zur Schule gegangen, hast dann hier dein Revier gehabt, schönes Wort, Revier. Und was, wo ging es danach hin, nach der Schule?
Ja, nach der Schule habe ich, ich habe mit 18 Abitur gemacht und bin dann relativ zeitnah nach Göttingen gegangen, hatte mich beworben überall, wo man Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren kann, weil ich dachte, das könnte was sein. Und hatte, wie war denn das? Ich bin nicht gleich reingerutscht ins Studium, stand überall auf der Warteliste und hing dann so ein bisschen in der Luft. Genau so war das, hing ein bisschen in der Luft und wusste gar nicht so richtig, was wird jetzt, weil zu diesem offiziellen Studienstart im September, Oktober, das, wenn man im Sommer Abi macht, hatte ich halt noch keinen Platz und bin dann erstmal für die Zwischenzeit nach Potsdam, nach Babelsberg gegangen, weil mein Vater und meine Schwestern dort leben. Und habe dann erst später mittendrin, habe ich dann so eine Zusage bekommen, dann sich Göttingen gemeldet, dass ich dort eben studieren kann. Und dann ging das alles relativ Hals über Kopf, weil man muss ja dann eine Wohnung finden und sich da kümmern, dass man Möbel hat. Und ein Auto brauchte ich dann, also das war eine aufregende Zeit. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, knallüberfall nach Göttingen gezogen und habe dort Medienwissenschaften und Soziologie auf Magister studiert. Ja, und das war eine ganz andere und neue Erfahrung für mich. Also auf mehreren Ebenen. Einmal schulisch, weil ich gemerkt habe, gut, so auf dieses Uni-Lernen bin ich jetzt gar nicht so wirklich vorbereitet. Also da musste ich mich komplett selbst strukturieren. Nicht, dass ich das nicht gekonnt hätte, aber es war so ein bisschen dadurch, dass ich mich im Vorfeld auch nicht so wirklich informiert habe oder beschäftigt habe, was ist jetzt ein Magisterstudiengang, was studiere ich da überhaupt? Und ich zwei als Exot zwei Hauptfächer hatte, anstatt wie alle anderen ein Haupt- und zwei Nebenfächer, war das halt so, dass sich die Kurse immer überschnitten haben. Also ich konnte halt entweder ein Semester nur Sachen belegen für Medien- und Kommunikationswissenschaften oder für Soziologie und nicht beides, weil sich das immer zeitlich überschnitten hatte. Und auf der anderen Seite auch so die Erfahrung, jetzt ja alleine zu wohnen, also beziehungsweise ich habe in einer WG gewohnt, aber so neue Bekanntschaften knüpfen, dann nicht diesen Klassenverband zu haben, wie ich das halt von der Schule kannte, sondern das ist ja alles, das wechselte ja ständig, ja, du hast ja nicht jede Vorlesung mit den gleichen Leuten, sondern immer mit irgendwelchen anderen. Da war ich, glaube ich, schon am Anfang so ein Stück, da war ich ein bisschen überfordert mit meinen 18 Jahren. Hatte dann ja zudem auch noch den Christian schon, ja, als Freund, der bei der Marine war und der das Wochenende dann auch immer nach Hause gekommen ist. Und so bin ich eigentlich auch immer am Wochenende nach Hause gefahren, wo ich jetzt rückblickend sage, das hat es mir natürlich noch schwerer gemacht, dort so einen festen Kreis mehr aufzubauen, ja, weil ich dann halt immer wieder nach Hause gefahren bin.
Naja, man konnte halt keine Wurzeln schlagen, so richtig.
Genau,
ja.
Ich konnte da keine Wurzeln schlagen, auch wenn Göttingen eine wunderschöne Stadt ist, auch eine wunderschöne Stadt zum Studieren. Ja, aber da bin ich, muss ich schon sagen, da bin ich nicht wirklich warm geworden und auch die Art des Lernens dort, das hat mich, ja, das hat mich schon ein Stück weit überfordert. Und nun war das halt so meine erste Erfahrung mit einem Tiefschlag oder mit einer Niederlage oder wie man das auch immer nennen möchte, weil sonst war ich halt in der Schule immer gut und gehörte mit zu den
Einser,
besten,
ja. Die Einser-Kandidaten.
Naja, nicht ganz, aber schon zu den, mit zu den Besten und das ohne großartige, mich anzustrengen. Ja, das war so dann die Erfahrung, dass ich gemerkt habe, gut, jetzt strenge ich mich halt an und klotze richtig rein, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja, und dieses Wissen, dass das so ewig lange dauern wird, weil sich das halt immer überschnitten hat, wusste ich ja dann gut. Also ich werde nicht wie alle nach 4 Jahren fertig sein, sondern eigentlich brauche ich die doppelte Zeit. Und dann diese langen Semesterferien dazwischen, das hat mich irgendwie auch immer genervt. Da war ja so viel Zeit. Ich bin dann halt arbeiten gegangen, habe Geld verdient, aber das hat mich gewurmt, dass das dann so ewig lange dauert, bis ich da fertig werde. Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst oder habe mich dazu durchgerungen zu sagen, gut, okay, es ist jetzt zwar eine Niederlage und ich breche das jetzt ab und mache nochmal was anderes, aber wer weiß, was sich daraus für Wege ergeben und so, wie ich das jetzt habe, so will ich es eigentlich nicht, weil dann nachher mit zunehmender Zeit ich dann auch gemerkt habe, gut, die Optionen, die ich dann hätte, auch mit dem Abschluss, was ich dann hätte arbeiten können, hätte mich im Prinzip noch weiter weggebracht von zu Hause und von der Heimat. Und das wollte ich halt auch nicht. Ja? Also so in einer Agentur arbeiten oder in einer Wissenschaft arbeiten, das war so nicht, das konnte ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Ja, und in einer Großstadt schon gleich gar nicht. Also ich habe ja zwischendurch immer mal so ein paar Praktikas gemacht in Hamburg und in Potsdam. Also nicht so ganz unbefleckt, was das Großstadtleben betrifft. Und ja, war ich überfordert, also zu viel Reize, zu viel Krach, zu viel Menschen. Das habe ich dann doch eben auch lernen müssen, dass das nichts für mich ist und dass ich dann nochmal nach was anderem suchen sollte.
Da hatte Ronja Räubertochter nicht so recht den Spielraum, ja?
So sieht's aus, ja.
Okay. Und dann bist du, glaube ich, nach Wernigerode gegangen, ne?
Ja, nach Halberstadt. Zu was ganz Sachlichem. Ich habe das dann auch ganz sachlich, bin das dann auch ganz sachlich angegangen, diese Entschlussfassung, und habe mich, glaube ich, das erste Mal mit mir beschäftigt, was ich gut kann und was mich ausmacht. Habe auch viele gefragt, ja, habe Christian gefragt, habe meine Eltern gefragt, habe Freunde gefragt, wie schätzt ihr mich so ein, was kann ich gut. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, so ein Mix aus Ökonomie und Verwaltung für soziale und kommunale Einrichtungen zu studieren. Und das gab es halt in Halberstadt. Und da habe ich gehört zur Hochschule Harz und habe dort öffentliches Dienstleistungsmanagement studiert. Mit den Schwerpunkten Projektmanagement und Qualitätsmanagement. Ja, und da war ich dann schon wieder so heimisch. Ja, also war halt auch keine Uni, ist eine Fachhochschule. Das ist eben doch auch ein anderes Lernen. Da hat man wieder diese engeren Gruppen, zwar nicht immer alles in einem Verband, aber kleine Lerngruppen, halt immer die gleichen Leute. Und ja, Halberstadt konnte ich halt auch fahren von Ballenstedt. Ich bin dann auch täglich gefahren. Wir hatten dann eine kleine Wohnung. Christian, der war dann zwischenzeitlich nicht mehr bei der Marine und hat hier die Ausbildung bei der Volksbank angefangen. Und dann haben wir uns eine kleine Wohnung genommen und ich bin dann halt gefahren und habe nebenbei noch ein bisschen bei H&M gearbeitet.
Und im
großen Gasthof.
Ja.
Ja, natürlich im großen Gasthof gearbeitet.
Geputzt.
Jedes Wochenende, wo ich mir manchmal jetzt rückblickend auch sage, meine Güte, wie habe ich das eigentlich nur, also wie hat man das so geschafft? Ja, tagsüber studieren, dann Nachmittag ab zu H&M bis abends arbeiten und am Wochenende dann samstags oder Freitag ab ins Haus und
Haus der Jugend.
Und dann am nächsten Morgen früh aufstehen und 8:30 im großen Gasthof auf der Matte stehen und die Zimmer putzen bis Nachmittag um 3. Aber waren wir halt noch ein bisschen jünger.
Ja, das könnten wir jetzt nicht mehr. Aber gut, also gut, es hört sich jetzt an, als wenn wir uralt sind, aber so ist es nicht. Okay, und dann hast du beruflich, wo bist du dann da eingestiegen und wo bist du jetzt heute noch?
Ja, also ich bin dann tatsächlich auch dort gelandet, wo ich hin wollte, was ich mir auch immer so gesagt habe und als Zielsetzung gesetzt habe. Ich habe immer gesagt, ich möchte gern im Verwaltungsbereich oder ökonomischen Bereich eines Gesundheits- und Sozialwesens. Das war so dieses Grobe, was ich mir als Zielsetzung gesetzt habe. und habe meine Diplomarbeit in der Lungenklinik Beinstedt geschrieben, also ein halbes Jahr Diplomsemester gemacht und da auch Diplomarbeit geschrieben und wäre dort auch gern geblieben und hätte dort Fuß gefasst. Das hat allerdings nicht geklappt, aber der Kontakt halt dort hoch zur Lungenklinik, der hat mich dann in meinen jetzigen Job gebracht, wo ich eigentlich auch mit einer kurzen Pause von einem halben Jahr, wo ich nochmal woanders gearbeitet habe, wo ich auch mittlerweile beruflich heimisch bin und lange, seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile in Neinstedt in der Stiftung tätig bin, im Qualitätsmanagement. Ja, und...
Und dann hast du noch zwischendurch drei Kinder gekriegt?
Dann habe ich zwischendurch drei Kinder bekommen, genau. Johanna, die wird jetzt 10 und Lisbeth ist 7 und die Annemarie ist jetzt 9 Monate alt.
Nun fällst du ja seit, glaube ich, 2 Jahren immer so ein bisschen als jemand auf hier in Ballenstedt, der sich so einen Bauernhof da die Verantwortung übernommen hat. Und in diesem Zusammenhang, da fällt immer das Wort Neulandgewinner. Was ist das und was macht man da und was hat dich eigentlich dazu bewogen, mit 3 Kindern, einem Mann, einem Haus, keine Hunde und Katzen, aber warum macht man sowas?
Ja, und noch einen Job, ja.
Ja, und noch einen Job, ja. Habe ich vergessen.
Ja, also die Frage stelle ich mir auch manchmal. Ja, aber irgendwas wird halt gefehlt haben, würde ich sagen. Ne? Ich denke, wir sind ja, also wir leben ja in unserem Leben immer mehrere Rollen ein. Und so die Rolle der Arbeiterin und die Rolle der Mutter und der Hausfrau und der Ehefrau. Das sind ja alles Rollen, wo ich viel für andere tue. Und ich denke, die Vereinsgeschichte ist etwas, wo ich halt was, also nicht nur für mich tue, natürlich nicht, aber die Vision dahinter und der Antrieb und die Motivation ist, glaube ich, eindeutig daraus gespeist, dass das was ist, was ich für mich mache, wo ich mich ja mit meiner Selbstbestimmung einbringen kann, ja, und nicht diese, also nicht ausschließlich fremdbestimmt bin. Also muss man ja halt so sagen, mit Kindern ist man ja erstmal eine ganze Zeit lang fremdbestimmt und wenn man einen Job hat, auch wenn das ein guter Job ist, aber wenn man jetzt halt angestellt ist, dann ist man im Prinzip auch fremdbestimmt. Ja? Also ich habe da schon große Freiräume in Neinstedt, aber ich bin halt ein Mensch, ich brauche mehr Freiraum, noch mehr. Auch zum Leidwesen meines Mannes manchmal. Ja, das ist das vielleicht zur Motivation und zum Antrieb. Und natürlich weiß man ja am Anfang auch immer nicht so, worauf man sich da einlässt. Ja? Also da kam vieles von einem zum anderen. Das startet am Anfang immer mit so einer kleinen Idee, die wir da hatten in Schweden im Urlaub, als wir viel Zeit hatten. Und ja, aus dieser anfänglichen Idee, wo es eigentlich darum ging, ja, wir verkaufen so ein bisschen unsere selbstgemachten Sachen und mieten uns das Lädchen in der Allee an bei Frau Krebbing und machen da so ein bisschen Workshops und Bastelangebote. ja, das war halt so eine Ursprungsidee, aber da haben wir uns eigentlich nicht so wirklich gefragt, was wollen wir denn, also was ist eigentlich der Kern dahinter, was wollen wir denn eigentlich? Und so ging es durch mehrere Stationen von der Unternehmensberatung in Quedlinburg oder was war das, Unternehmensgründungsberatung, die uns dann so ein bisschen gesagt hat, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, wollen wir denn überhaupt Geld verdienen? Was wollen wir denn eigentlich überhaupt? Und letzten Endes, denke ich, geht es jedem so ein Stück darum, sich selbst einzubringen und sein Know-how und sein Wesen da reinzubringen, in das, was wir da tun. Und wir haben irgendwann festgestellt, wenn das mehrere tun, also wir sind gestartet mit 5, am Anfang, die Ideen hatten, dann haben wir den Verein gegründet, da waren wir 14. Und ich denke, alle hatten so also ein bisschen das im Hintergrund als Motivation. Ich bringe mich jetzt hier mit meinen Kompetenzen und mit meinen Ideen und mit meinen Talenten ein. Und wenn wir das summieren, dann entsteht da eine tolle Sache für Beinstedt. Und das kann nur Bewegungen hervorbringen und von daher auch der Name Heimat, Heimat bewegen. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber das speist sich einfach aus den Individualitäten der Menschen, die da mit uns sind und die da mit einsteigen. Ja, und Neulandgewinner und Hof, fragtest du ja noch, ja, alter Bauernhof, wie hängt das damit zusammen? Fange ich mal damit an. War es ja so, dass wir haben halt erst den Verein gegründet und wir haben uns unsere Vision erarbeitet, auch konzeptionell, das auch hochprofessionell, ja, weil wir das halt auch so von der Arbeit so kennen, dieses strukturierte Arbeiten, dass das durchaus auch Früchte bringt, wenn man sich mal die Zeit nimmt, das zu tun und nicht nur aus dem Bauch heraus zu agieren. Und sind dann mit einer kleinen Gruppe zur Burg Bodenstein gefahren, die wir aus dem familiären Umfeld kennen und man dort sehr gut Seminare und Workshops auch abhalten kann. Und haben uns auch eine Moderatorin mitgenommen, die uns dann auch ein bisschen durchstrukturiert und leitet, dass wir da eben nicht nur abends sitzen und Wein trinken, sondern dass wir auch produktiv sind. Und ja, haben dann unser Konzept erarbeitet und mit dem Konzept haben wir dann natürlich überlegt, ja, das kann man ja jetzt nicht so im luftleeren Raum in Ballenstedt machen, das versteht ja gleich recht keiner, ja, was wir denn da machen wollen. Und sind dann ja auf verschiedene Objekte gestoßen, anfänglich vom ganz großen Denken und dem großen Ziegenberg, den wir uns so auserkoren hatten, wo sehr schnell klar wurde, gut, okay, das ist ein Fass ohne Boden, ja, finanziell überhaupt nicht zu stemmen. Und dann hatten wir hier in der Woltersdorfstraße, Ecke Lindenallee, zwei Häuser im Blick und haben dann gesagt, gut, okay, da muss man erst mal schauen, kann man das denn da drin umsetzen, wen können wir denn da fragen? Da sind wir auch immer ganz groß drin, dass wir sagen, wir überlegen, wer hat denn jetzt wo welche Kompetenz und die sprechen wir einfach an, also haben wir ja nichts zu verlieren. Und dann sind wir zu Antje Wegner gegangen und haben gesagt, so Antje, wir haben da so eine Idee. Und wir dachten, du könntest dir mit uns mal dieses Haus angucken für unsere Idee. Ja, und Antje hat dann relativ schnell gesagt, das, was ihr da vorhabt, das geht da aus verschiedenen Gründen nicht und das Objekt ist dafür auch nicht geeignet. Aber ich kenne da jemanden und mit denen bringe ich euch mal zusammen. Und so kam es dann, dass Antje auch mit in das Team dazugestoßen ist, weil sie da Feuer und Flamme von war. Und so sind wir auf Familie Happig getroffen. Den Happischen Hof in der Altstadt, in der Burgstraße 15, haben als Erbengemeinschaft. Ja, und haben uns dann mit denen getroffen, haben das erzählt, was wir vorhaben. Und auch die fanden unsere Idee gut, sonst hätten sie das ja nicht mit uns gemacht und sind jetzt mittlerweile mit uns wirklich ein großes Stück Weg gegangen mit sehr vielen Zugeständnissen, mit sehr, sehr viel Vertrauen, unheimlich viel Vertrauen uns gegenüber. Mit Experimentierfreude, muss man sagen, ja, also auch Happichs gehen da, glaube ich, schon über ihre Grenzen hinaus und machen neue Lernerfahrungen, genauso wie wir auch.
Naja, es gehört ja auch ein Stück weit Wahnsinn dazu, mit uns diesen Weg zu gehen.
Ja, es ist halt ein Stück weit, ja, es ist ein Stück weit Utopie dahinter. Das ist ja das, was wir auch immer sagen mit dem, was wir tun in unserem Verein. Wir probieren das halt, wir machen, ja, ohne jetzt im Vorfeld sagen zu können, das wird funktionieren. Also es werden viele Sachen nicht funktionieren, aber dann haben wir da eine Lernerfahrung und suchen einen anderen Weg. Ja. Aber in dem Fall mit Happichs, toi toi, es funktioniert gut. Ja, so sind wir zu dem Hof gekommen und pachten den als Verein sozusagen, haben ein Gesamtkonzept für den Hof, den wir aber in Teilschritten mit der Familie umsetzen, sodass das auch für keinen zu viel wird, peu à peu. Und haben die Vision, dort unten so eine Art Gemeinschaftszentrum, kann man es eigentlich nennen, oder Mehrgenerationenhof, Haus zu schaffen, mitten in der Altstadt, wo eben verschiedenste Menschen und Vereine, Gruppen, Privatpersonen zusammenfinden und ihren Ideen freien Lauf lassen können auf der einen Seite, sodass die wirklich dort auch miteinander ins Gespräch kommen, sich vernetzen und dadurch neue Ideen entstehen und auf der anderen Seite dort auch so ein bisschen ihr Domizil finden, um Sachen umsetzen zu können, weil wir haben da unheimlich viel Platz und es ist eine schöne zentrale Lage mit guten angrenzenden Institutionen auch, ja. ja, das ist so die Idee zu, zum Hof. Und so wachsen dort seit 2018 ganz viele Pflänzchen und Ideen, was wir damit machen, und sind da jetzt gerade auch in der Umsetzung. Und eine Idee, was wir eben dort machen, war so das Heimatlabor, und da kam es dann zu dem Neulandgewinnerantrag, weil das, was ich gerade sagte, dieses Menschen zusammenzubringen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, haben wir gemerkt, braucht man irgendwie was Physisches, ja, also da muss man irgendeinen Ort haben, den die Menschen damit verbinden. Und dieses Labor heißt halt Heimatlabor, Ideenschmiede in unserem Neulandgewinnerantrag. Labor sagt das im Prinzip schon, dass in einem Labor teste ich Sachen aus und fange an, neu miteinander zu verknüpfen, zu vernetzen, Sachen aufzudröseln, jemanden miteinander zusammenzubringen, neue Materialien miteinander zu verbinden, also was Modellhaftes. Und mit der Idee haben wir uns bei der Robert-Bosch-Stiftung für das Neulandgewinnerprogramm beworben. Und natürlich auch, weil wir einmal irgendwie an Gelder rankommen mussten, mit der Fülle an Arbeit, die dann so nach und nach entstanden ist, weil, wie gesagt, alle Eltern und berufstätig, kann man vieles eben nicht mehr nebenbei machen. Das war dann relativ schnell klar. Und auch dieser Vernetzungsgedanke, der dahinter steht, sich sehr schlecht nach Feierabend umsetzen lässt. Ja, also gerade so dieser Kontakt zu Schulen oder zu Verwaltungen, da erreicht man halt nach 16 Uhr keinen mehr. Ja, und deswegen haben wir uns da hauptsächlich mit Personalmitteln als Fördersumme beworben und sind dann unter die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte das am Anfang waren.
Na, 198, ja, genau.
Genau, aus 198 Projekten ausgewählt worden. Dann gab es so eine Expertenkommission, die uns besucht hat, und dann gab es nochmal so eine Jury-Sitzung in Berlin, und dann sind wir unter die 20 Neulandgewinnerprojekte gekommen in der vierten Runde, die jetzt gerade noch läuft.
Und was würdest du da so als große Herausforderung bezeichnen?
Ja, die große Herausforderung ist, das kam mir gestern auch noch mal so im Kopf, weil wir uns die letzten Tage viel über das Thema Transparenz und unsere Kommunikation unterhalten haben, weil es eben schwierig ist, den Menschen zu erläutern, zu erklären, was machen wir da. Und ich glaube, die große Herausforderung ist die, dass wir Menschen so gepolt sind oder es gelernt haben, in Kategorien zu denken. Und das, was wir machen, das passt nicht in eine Kategorie. Da gibt es halt ganz viele Kategorien. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, warum es der Bevölkerung in Ballenstedt oder dem einen oder anderen, sage ich jetzt mal, schwerfällt, zu verstehen, was machen wir da. Wir sind halt so ein, also das ist halt schon sehr komplex mittlerweile, was wir machen. Und es hat wirtschaftliche Züge, es hat soziale Züge, es hat kulturelle Züge. Dann haben wir den Hof, ja, dann gibt es Kaffee und Kuchen. Dann mischen wir an vielen Stellen einfach irgendwie mit als Kooperationspartner. Und das zusammenzubringen, dieses große Ganze, das fällt dem Außenstehenden, glaube ich, unheimlich schwer. Und das ist ja auch was, wo wir selber sehen als Vorstand und Verein, das muss man halt immer wieder in dieses Konzept packen. Ja? Und dieses Kategoriendenken aufzubrechen und das Verurteilen, ja, dass man nicht in eine bestimmte Kategorie passt, das aufzubrechen, das ist so eine Arbeit der letzten Jahre und der nächsten Jahre. Und eine Herausforderung, wo ich auch sage, keine Ahnung, ob uns das gelingt, weil da das ist ja, geht ja nicht nur von uns aus, da ist ja auch jeder selbst gefordert, und da muss ja ein gewisser Wille da sein oder ein Interesse. Ja, also ich sage mal, das Interesse ist erstmal das Wichtige, dass man überhaupt zu uns kommt oder dass man Fragen stellt. Ja, also diese Eingangsfrage, was macht ihr da eigentlich? Das verstehe ich gar nicht. Das ist ja im Prinzip für uns ein Gewinn. Ja, also wenn das uns gestellt wird, dann können wir ja darauf reagieren und darauf eingehen. die Herausforderung wird sein, das mitzukriegen, wann diese Fragen gestellt werden und die Menschen irgendwie dahin zu sensibilisieren, dass sie doch einfach kommen können und fragen können oder sich in die vielfältigen Aktionen und Projekte, die wir machen, mit einbringen. Und wir haben da verschiedene Formate schon entwickelt oder ich sag mal verschiedene Ideen, wie wir das abfangen und wie wir kommunizieren. Und wir haben eine Internetseite oder im Prinzip mehrere Internetseiten mittlerweile, wo man sich über die Arbeit informieren kann. Wir haben das unser Zaungespräch, wo wir einmal im Monat abends für Fragen da sind, für die, die interessiert sind, die genau eben das wissen wollen. Was macht ihr denn eigentlich? Und hängen das immer an unsere Vorstandssitzung dran, sodass eigentlich auch immer recht viele auch sogar auf dem Vorstand da sind. Wir haben die offenen Hoftage, wo da das Kaffee und Kuchen, Kaffee trinken, Kuchen essen zum Tragen kommt, wo man natürlich auch sehr locker und lose mit den Menschen ins Gespräch kommt. Unsere Kulturangebote und die speziellen Projekte, wo man, wenn man, wie gesagt, im Vorfeld mit Interesse kommt und fragt, dort auch gut eingebunden werden kann. Und so denke ich, also ich denke, wir haben schon ein Stück weit erreicht, ja, was auch Bekanntheit betrifft. Das sieht man ja auch, dass auch immer wieder Leute kommen und auch unterschiedliche Leute kommen. Es ist jetzt halt nicht der Run, ja, und die Riesenmassen. Aber das ist auch nicht unser Ziel. Also das ist jetzt nicht das, wir haben jetzt nicht das Ziel, dass wir hier unsere Mitgliederzahlen innerhalb der nächsten Jahre um 300% steigern müssen. Ja, das, da agieren wir doch ein bisschen anders, eben, weil wir eben nicht so in jede Schublade reinpassen. Ja, also auch Mitglied, ob man nur Mitglied wird oder nicht, das lassen wir den Menschen völlig frei. Natürlich freuen wir uns über eine Mitgliedschaft, aber wir haben auch unheimlich viele Menschen, die mithelfen, ohne dass sie Mitglied sind. Und das ist genauso toll. Ja.
In den letzten Worten war, glaube ich, schon so ein bisschen vielleicht auch, ist schon ein bisschen transportiert worden, was du dir vielleicht für Ballenstedt wünschst. Also da habe ich so Offenheit, positives Denken, lieber Fragen stellen, als erstmal Vorurteile zu haben. Ist das so? Also ja. Was wünschst du dir für Ballenstedt?
Ja, das kann man schon so sagen. Ja, diese natürlich kann ich meine Energie darauf verwenden, anzuklagen, ja, oder Sachen herauszustellen, die nicht funktionieren. Ich kann aber auch einfach versuchen, was dagegen zu tun und meine Energie da reinzustecken. Und das fängt mit einem Interesse an, ja, mit dem Interesse für den Ort und für mein Umfeld und auch einem Interesse dafür, was kann ich denn selbst da einbringen? Also was ist da mein Anteil? Also was ist eigentlich mein Anteil, dass die Situation so ist, wie sie ist? Also einfach dieses, ja, darüber mal nachzudenken, zu reflektieren und offen zu sein und sich einzubringen, weil jeder hat was er einbringen kann und jeder ist in seiner Persönlichkeit ganz, ganz besonders und das sind tolle Potenziale, die so ein Ort hat und diese Potenziale zu wecken und zusammenzubringen, das ist so ein Stück weit das, was wir eigentlich da vorhaben.
Liebe Niki, ich danke dir für dieses schöne Gespräch, ja. Das war schön und ich hoffe, dass viele sich diesen Podcast auch anhören und daraus etwas mitnehmen.